Herzlich willkommen bei arbeiterkind.de, der Podcast. Mein Name ist Jana Espenlaub, ich bin hauptamtliche Mitarbeiterin im arbeiterkind.de Büro in Stuttgart und heute spreche ich mit Svenja Schulze. Svenja, du bist Bundesentwicklungsministerin und du bist wie fast alle in unserem Podcast auch die erste, die in deiner Familie studiert hat. Und ich bin schon sehr gespannt davon zu hören, wie dein Weg verlaufen ist aus einem nicht akademischen Elternhaus in ja eine doch sehr akademisch geprägte Politik. Aber zuerst mal herzlich willkommen.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen.
Ja, das ist wirklich toll. Ja, ich habe auch schon festgestellt, wir haben ein paar Gemeinsamkeiten. Du warst mal auf einem Mädchengymnasium.
Ja.
Du hast Germanistik studiert und Politikwissenschaften. Wenn ich jetzt so die Lebenswege anschaue von PolitikerInnen, Abgeordneten, ist es jetzt nicht so ungewöhnlich, glaube ich, obwohl es auch viele JuristInnen gibt. Aber für Nicht-Akademiker-Kinder ist es manchmal schon ein Schritt in die Geisteswissenschaften. Und das würde mich gleich als erstes interessieren. Wie bist du da zu der Studienentscheidung gekommen? Hat dich jemand ermutigt? Wusstest du schon, was du damit machen möchtest, mit welchem Ziel du in dieses Studium gehst?
Ja, das ist eine ziemlich lustige Geschichte, weil das war eine absolute Empfehlung meiner Eltern. Ich stand nämlich in einer Hochschule in Nordrhein-Westfalen in einer Schlange und sollte mich einschreiben. Und ich war mir nicht so ganz sicher. Ich hatte auch überlegt, soll ich Jura studieren? Ich hatte auch eine Möglichkeit, Medizin zu studieren, was ich auch spannend gefunden hätte. Mhm. Ich kam aber in diesen riesigen Raum rein und sah die Schlangen und habe meine Mama angerufen und habe gesagt, das bin ich nicht. Die sind alle ganz anders als ich. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen, da gehöre ich nicht rein. Und dann hat meine Mutter gesagt, was hat dir denn richtig Spaß gemacht? Was möchtest du noch mal länger machen? Was hat dir in der Schule Spaß gemacht? Und dann habe ich gesagt, ja, Deutsch und Politik, aber damit wird man ja nichts. Und dann hat meine Mutter gesagt, studier das doch, da wird schon was draus. Und das war unglaublich. Ich meine, dann ist jemand, das so einfach sagt, studier das doch, da wird schon was drauf. Wahrscheinlich hat sie gedacht, ich wäre Taxifahrerin oder irgendwie sowas. Aber das Zutrauen, dass wenn man was studiert, was einem Spaß macht, dass dann da auch was draus wird. Also im Sinne, man kann damit Geld verdienen. Das fand ich so, damals fand ich es gar nicht so bemerkenswert, aber also im Nachhinein heute finde ich das schon echt bemerkenswert.
Mhm. Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Das ist so der Mut, nach der eigenen Neigung und nach dem eigenen Interesse zu studieren und das Vertrauen zu haben, dass sich dann auch was daraus entwickeln kann.
Genau, aber das ist ja überhaupt
auch beeindruckend, ja, dass das gerade dann direkt von deiner Mutter gekommen ist und du da genau halt den Rückhalt hattest, anstatt irgendwie die Zweifel oder die Kritik.
Genau. Ja, sie hätte ja auch sagen können, mach doch, wie wir alle, eine ganz normale Ausbildung und verdiene erstmal ein bisschen Geld. Aber nee, mach das und da wird schon was draus. Das fand ich wirklich enorm. Und mein Studium hat mir auch enorm Spaß gemacht. Also das war auch genau das Richtige, das zu studieren, was einem Spaß macht. Und nicht zu versuchen, was zu studieren, was vielleicht sinnvoll für einen Beruf wäre, aber vielleicht gar nicht das Richtige ist. Ne?
Mhm. Das heißt, du hast während deinem Studium auch noch nicht so ganz klar gehabt, was danach kommt, sondern dich eher ausprobiert oder ja auf das Fach eingelassen?
Ich habe Lehramt studiert, damit hätte man ja was Vernünftiges werden können und habe aber während des Studiums dann umgestellt, damals noch auf Magister und habe also gar keinen Lehramtsabschluss dann mehr gemacht, sondern einen Magisterabschluss. Aber erstmal war so dieses Lehrerin, das damit hatte man ja so eine, oder hatte ich so ein bisschen ein Gefühl von Absicherung.
Mhm. Ja. Es ist meine Geschichte.
Ja.
Ja, ich habe auch mit Lehramt so angefangen, weil man hat im Zweifelsfall was man sagen kann, genau, was man macht und was ja auch irgendwie funktionieren würde. Und dann habe ich irgendwann Diplom gemacht. Ja, es ist echt, also das finde ich jetzt sehr interessant. Und du hast ja insgesamt, also jetzt laut Lebenslauf, 8 Jahre Studium gehabt. Mhm. Wurdest du oft gefragt in deiner Familie, wann du fertig bist und was du dann machen möchtest? Also war das ein Thema oder weil du ja in der Zeit schon politisch so engagiert gewesen bist, war eigentlich ganz klar, naja gut, das Studium geht einfach so lange, weil ich mache ja auch noch viele andere Dinge.
Ja, das war eher das Zweite, also dass meine Eltern gar nicht so drauf geguckt haben, wie lange ich studiere, sondern eher Sorgen hatten, dass ich zu wenig studiere, also dass ich zu viel nebenher mache, weil ich habe nebenher gearbeitet, habe also Seminare gegeben, habe damit eben auch mein Geld verdient. Hatte noch ein kleines Stipendium von der Friedrich-Ebert-Stiftung, also so ein Büchergeld, was mitgeholfen hat. Habe aber dann auch angefangen, mich politisch zu engagieren. Also ich bin schon als Vorsitzende der Schülerinnen und Schüler, wir haben in Nordrhein-Westfalen eine Landesschülervertretung, und ich, als mein Studienanfang, da war ich noch Chefin der Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen, habe also so das erste Semester auch so mit halber Kraft dann studiert. Und bin dann aber auch nach zwei weiteren Semestern dann wirklich im Studium AStA-Vorsitzende geworden. Und das hat meine Eltern eher so ein bisschen beunruhigt, so nach dem Motto, studiert das Kind denn auch? Macht sie was Vernünftiges? Aber als sie mitgekriegt haben, man kann das sehen, also da gibt es Scheine, man kann nachweisen, oder ich kann nachweisen, dass ich auch studiere und nicht nur andere Sachen mache, dann war das für die eigentlich wieder in Ordnung.
Ja, es würde mich da auch interessieren, wie war das für dich, da so eine Balance zu finden zwischen sehr viel Engagement und das Studium aber nicht zu vernachlässigen? Oder vielleicht auch, also ich hatte auch ein Stipendium und ich habe dann irgendwann während des Studiums verstanden, dass dieses Investieren in Netzwerke und in Kontakte, zu Veranstaltungen zu gehen, Menschen zu treffen, dass es vielleicht am Ende sogar Beruf wichtiger ist für den beruflichen Weg, als jetzt in jedem Seminar irgendwie voll perfekt vorbereitet zu sein. Und das würde mich interessieren, was so da deine Herangehensweise war. Also hast du irgendwann gesagt, ich investiere jetzt einfach so viel wie möglich in die Politik oder die politischen Netzwerke. Das Studium mache ich so irgendwie. Oder wie hast du auf diese Balance geachtet?
Ja, das war bei mir eigentlich ähnlich wie bei dir, Jana. Also dieses, die Netzwerke auch was zu nehmen, als was zu nehmen, was einen unterstützt. Also ich hatte über mein politisches Engagement dann eben auch einen richtigen, so einen Mentor, der mit mir auch darauf geachtet hat, dass ich wirklich studiere, das immer nachvollzogen hat, mit mir die Planung für das nächste Semester gemacht habe. Das war aber über meine Hochschulgruppe, die das für mich organisiert haben. Und der hat aber mir auch mitgegeben, nutze diese Netzwerke, rede mit deinen Kommilitoninnen und Kommilitonen, guck, dass du Sachen gemeinsam machst, weil dann ist es auch einfacher. Ich wäre, glaube ich, so von alleine nicht auf die Idee gekommen. Ich hätte erst mal gedacht, ich muss das irgendwie alleine schaffen. Und dieses sich zusammentun, gemeinsam auch zu planen, auch Sachen mal zusammenzumachen, das hat mir unglaublich geholfen, auch mit den vielen Fragen. Man ist ja, also ich habe mich jedenfalls am Anfang an der Hochschule völlig am falschen Platz gefühlt. Das ging in der Frage los, was zieht man hier eigentlich an? Wie kommt man durch den Tag? Wie reden die eigentlich hier? Also ich hatte damals immer so den Eindruck, ich hatte einfach noch gar keine Weltreise hinter mir. Ich war nicht in 20 Ländern im Ausland. Meine Eltern konnten mir nicht, also es war völlig aussichtslos, ein Studium länger im Ausland zu machen. Ich hätte überhaupt nicht gewusst, wo ich das Geld herbekommen sollte. Und das war aber so das Hauptthema aller meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen, wo ich immer dachte, ich bin hier falsch, ja, wie soll ich sowas finanzieren? Und diese Frage, wie man das alles finanziert kriegt, die war permanent.
Und da hattest du jetzt schon gesagt, du hast Büchergeld bekommen und hast aber auch noch gearbeitet.
Ja, das ging gar nicht anders. Also ich habe gut Unterstützung von meinen Eltern bekommen, Büchergeld, und habe eben eigentlich immer an den Wochenenden Seminare gegeben oder irgendwas gemacht, wo man irgendwie noch ein bisschen was dazu verdient hat.
Ja, weil das ist ja.
Und dann später eben auch an der Hochschule gearbeitet. Ne? Das war dann eben noch praktischer, wenn man es direkt mit dem Studium verbinden konnte.
Ja, das ist ja auch, ist auch ein Tipp, den wir oft in der Community geben, so die ersten Semester, irgendwas zu arbeiten, um genug Geld zu haben, ist okay, aber dann irgendwie zu schauen, was passt denn auch wirklich gut in meine Interessen rein oder was hilft mir vielleicht auch für die Zukunft. Du hast auch wahrscheinlich Praktika gemacht, oder? Hast du irgendwas?
Ja, also im Schulpraktika habe ich gemacht. Ich hatte damals eine sehr nette Professorin in dem sozialwissenschaftlichen Teil des Studiums, also Politikwissenschaften, die gesagt hat, willst du wirklich Lehrerin werden? Und die war gleichzeitig fachdidaktische Leiterin und hat mich einfach mit in die Schule genommen. Also ich durfte sehr schnell unterrichten, habe auch an Schulbüchern mitgeschrieben, weil sie der festen Überzeugung war, dass ich also dass Lehrerin, jedenfalls nicht mit kleinen Kindern, also dass das nicht das Richtige für mich ist. Das hat sie nie so explizit gesagt. Das hat sie mir erst später mal gesagt, als wir uns Jahre nach dem Studium getroffen haben. Aber im Studium hat sie immer gesagt, du brauchst Praxiserfahrung, du musst raus aus deiner Rolle als Schülerin, du musst rein in die Rolle als Lehrerin. Geh mal mit in die Schule. Mhm. Und ja, das war sehr hilfreich.
Wie schnell war dir klar, war das schon während des Studiums, dass jetzt ein politischer Weg, dass das für dich das Passende sein könnte?
Nein, das war gar nicht klar. Überhaupt nicht. Also im Studium bin ich wirklich erstmal davon ausgegangen, ich werde entweder Lehrerin oder was anderes. Mein damaliger Lebensgefährte hatte eine Werbeagentur. Ich hatte auch überlegt, kann ich in den Agenturbereich gehen, weil ja eben Texte und Umgehen mit Sprache was ist, was mir sehr so Spaß macht einfach. Und hatte auch überlegt, ob ich in diese Richtung gehe. Und Politik war immer Hobby, irgendwas, was ich dazu gemacht habe. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich daraus mal einen Beruf oder eine Berufung machen kann.
Ja, das ist spannend, weil wenn man jetzt so deinen Lebenslauf liest, dann steht da ja 1996 Abschluss des Studiums, 1997 für die SPD in den Landtag. Ja, das klingt so wie so ein wirklich glatter Übergang. Wir haben auch in den letzten Folgen das diskutiert. Das klingt so wie, da war der Abschluss und im nächsten Jahr ging es dann los im Landtag, obwohl das ja auch während der mitten in der Legislaturperiode war und du danach gerückt bist in den Landtag. Wie kam das denn dazu, dass du dieses Mandat bekommen hast?
Also erstmal, wenn ich meinen Lebenslauf angucke, dann denke ich im Nachhinein, also denke ich auch immer, boah, das sieht alles so super geplant aus. Und das stimmt aber überhaupt nicht. Das ist die Sicht jetzt sozusagen von heute in die Vergangenheit. Das hat sich damals überhaupt nicht so angefühlt und das war überhaupt nicht geplant. Wie bin ich überhaupt in den Landtag gekommen? Ich war Juso-Landesvorsitzende und damals sehr davon genervt, also Juso ist die Jugendorganisation der SPD, und ich war damals sehr davon genervt, dass aus meiner Sicht damals mit Anfang 20 in den Parlamenten halt nur alte Leute saßen. Also damals alle über 30, ne? Fand ich irgendwie alt. Und habe damals dem Landesvorsitzenden der SPD, das war Johannes Rau, gesagt, das kann doch nicht sein, das Parlament soll die ganze Bevölkerung vertreten. Dann müssen doch da auch ein paar Jüngere drin sein. Kann doch nicht sein, dass da nur Ältere drin sind. Und Johannes Rau hat was, wie ich finde, sehr Kluges damals gemacht. Er hat dann gesagt, finde du doch mal Leute, die jünger sind und für ein Parlament kandidieren wollen. So, das war gar nicht so einfach, wenn man jünger ist, in so einer Phase sich zu entscheiden, in so einen Wahlkampf zu gehen, die Zeit zu investieren, nicht zu wissen, ob man dann da reinkommt. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe aber dann ein paar Leute gefunden, die kandidiert haben. Und ich bin dann zusätzlich auf die Liste gegangen. Also man kann im Wahlkreis kandidieren und auf der Liste stehen. Und auf der Liste, das war damals mehr so Symbolik. Wir zeigen eben, da ist auch noch eine junge Frau, die hier kandidieren will. Und dann war es wirklich Zufall. Ich war so in den Endphasen meines Studiums und dann ist ein Abgeordneter eben rausgegangen aus dem Parlament und ich konnte nachrücken. Und war schon im Landtag, als ich meine Abschlussprüfung gemacht habe. Eine der Fragen der Prüfer war auch, können wir bei ihrer ersten Landtagsrede im Parlament sein? Das war, also weil das ja natürlich eine ungewöhnliche Situation war. Aber ich habe schon als Parlamentarierin dann meinen Studienabschluss gemacht. Und es war absoluter Zufall, dass ich da nachgerückt bin. Das kann man überhaupt nicht planen. Und das war auch nicht geplant.
Mhm. Und das heißt, du standest auf der Liste, aber mit der Liste war klar, du würdest nicht reinkommen, sondern das war eher so ein Signal. Symbolik,
ja. Mhm. Und ich bin ja auch zum Ende der Legislaturperiode dann erst nachgerückt, hatte da noch eine Zeit lang im Parlament und habe dann aber entschieden, okay, ich kandidiere nochmal, das ist spannend, das interessiert mich, und habe noch eine weitere Runde gemacht, ja.
Mhm. Das heißt, ist es, also nachdem du da nachgerückt bist, ich hatte es so verstanden, dass du nicht direkt danach in der nächsten Legislaturperiode wiedergewählt warst, sondern dass du dann noch quasi also rausgegangen bist aus dem Landtag. Habe ich das richtig gesehen?
Ja, das war so. Ja, genau, das war so. Ich habe erst mal überlegt, will ich überhaupt Berufspolitikerin werden? Und das war mir, ich war da nicht ganz entschieden, weil das birgt ja auch Gefahren. Man muss alle 4, alle 5 Jahre, je nachdem, wie lange die Legislaturperiode ist, immer wieder neu antreten, immer wieder neu gewählt werden. Mhm. Also es ist kein sicherer Job, wo man mal eine längere Zeit bleiben kann. Und wenn man wenn alles gut geht, man da eben dann auch in der Firma bleibt oder sozusagen eine gewisse Sicherheit hat. Die hat man in der Politik nie. Das kann alles sehr schnell auch wieder zu Ende sein. Und deswegen war ich am Anfang da hin und her gerissen. Ich bin auch rausgegangen, habe mal eine Zeit lang wieder als Unternehmensberaterin gearbeitet. Aber ich hatte dann ja die Erfahrung, was man im Parlament alles bewegen kann, wie sinnvoll so eine Tätigkeit da auch ist. Und als dann eine Anfrage hier kam aus einem Wahlkreis, willst du nicht bei uns kandidieren, habe ich auch relativ schnell wieder gesagt, ja, mache ich. Also ich war eine Zeit lang zwischendurch draußen, bin dann aber wieder ins Parlament zurückgegangen.
Und in der Phase, in der du das so für dich überlegt hast, was waren Dinge, die dir da wichtig erschienen sind? Also gerade diese Unsicherheit und diese quasi immer befristeten Verträge, so könnte man es ja übersetzen. So von einer Befristung in die nächste, da haben, glaube ich, auch viele Menschen Erfahrungen damit, dass man manchmal denkt, oh, das will ich jetzt nimmer, ich möchte doch jetzt mal die Sicherheit haben, ich möchte mal diese lange Perspektive, und wäre auch gut, einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu haben, um vielleicht einen Kredit aufzunehmen und dann mein Eigenheim abzuzahlen oder so, sind ja alles so Überlegungen. Das war ja jetzt nicht so das war für dich jetzt nicht der entscheidende Punkt, sonst wärst du ja nicht zurückgegangen oder hättest versucht, Mandat zu bekommen.
Ja, als ich aus dieser Tätigkeit dazwischen, also ich bin ja dann in eine Unternehmensberatung gegangen, habe vor allen Dingen für den öffentlichen Bereich gearbeitet und habe da auch ganz gut verdient. Also es war so, dass ich da, das schon eine Perspektive gewesen wäre, da auch zu bleiben. Auf der anderen Seite hat die Politik eine unheimliche Faszination. Und die Entscheidung, dann wieder in die Politik zu gehen, war eine, dass ich gedacht habe, naja, das sind, selbst wenn du es jetzt nur noch mal 5 Jahre machst, das sind eben Erfahrungen, die kann dir keiner wieder nehmen. Und danach kannst du auch damit wieder was anderes anfangen. Also auch das gibt wieder mehr Erfahrung. Aber das war nicht ganz einfach, das zu entscheiden. Da war ich wirklich froh über Freundinnen und Freunde und über einen Kreis um mich herum, mit denen ich das diskutieren konnte. Weil wahrscheinlich wäre Unternehmensberaterin und da bleiben erstmal etwas sicherer gewesen als jetzt sich in eine parlamentarische, wieder ins Parlament hineinzubewegen. Ja.
Und gab es da Netzwerke, die dir geholfen haben? Ja. Und wie hast du die gefunden? Oder wie bist du das angegangen, dann auch eine Unterstützung zu haben und Menschen, mit denen du gut dich darüber austauschen konntest, die auch vielleicht eine realistischere Einschätzung schon hatten von diesem Berufsbild?
Naja, die Netzwerke, die mir geholfen haben, waren damals vor allen Dingen mein politisches Umfeld bei den Jusos und dann eben vorher auch das Umfeld an der Hochschule. Daraus ist für mich ein Netzwerk entstanden von Leuten, mit denen ich weiter dann auch mich ausgetauscht habe. Und dieses mit Leuten mich auseinanderzusetzen, die eben aus Familien kamen, die schon lange Erfahrungen mit Studium hatten, die auch auf eine andere Sicherheit sozusagen da zurückgreifen konnten, dass das schon was Vernünftiges ist, wenn man auch mal 5 Jahre Politik macht und dann wieder rausgeht, dass man dann nicht im Nichts landet. Das hat mir unheimlich geholfen, diese Netzwerke zu haben. Und das ist auch du hast das am Anfang unseres Gesprächs mal angedeutet, dass so dieses Zeit zu investieren in Beziehungen mit Leuten einfach um einen herum, dass einen das nicht von der Arbeit abhält, sondern dass das was Sinnvolles ist, was einen weiterbringt. Das war auch so eine meiner Erfahrungen, wo ich am Anfang immer so ein schlechtes Gewissen hatte und dachte, Mann, müsstest du jetzt nicht noch mehr lesen, noch mehr dich hier sozusagen ins Studium stürzen oder noch intensiver irgendwie sich vorbereiten und zu verstehen, dass diese Netzwerke ein ganz wichtiger Teil sind, dass sie unterstützen, dass sie helfen, dass sie nicht nur Spaß machen und gut sind für das Lebensgefühl, sondern auch einen nach vorne bringen. Das hat bei mir auch, also das habe ich erst im Nachhinein so richtig gesehen. Ich habe es irgendwie intuitiv gemacht, aber wie wichtig das für mich war, habe ich erst später gemerkt.
Ja, also genau so ging es mir auch. Oder irgendwann hat so ein bisschen sich der Schalter halt einfach umgelegt. Und ich glaube, das würde ich auch jedem empfehlen, diese Möglichkeiten, wenn sich welche bieten, einfach auch zu nutzen. Und das sind auch die Dinge, an die man sich im Nachhinein dann erinnert, anstatt dass man nochmal irgendeinen zusätzlichen Aufsatz gelesen hat. Ja, ich hätte jetzt doch noch eine Frage mit diesem Thema Nachrücken. Ich glaube, wir haben die Zeit dafür. Das ist ja immer wieder der Fall in der Politik. Und da, du hast jetzt auch deine Erfahrung damit gemacht. Mich würde interessieren, spielt es dann eine Rolle im Landtag oder im Bundestag unter den Fraktionskollegen? Zählt es dann irgendwie als weniger echtes Mandat, weil man es nicht als erstes bekommen hat?
Das ist eigentlich nicht der Fall. Wir haben ja im Parlament, sowohl im Bundestag als auch im Landtag in Nordrhein-Westfalen, zwei Wege, wie man da reinkommen kann. Man wird entweder direkt gewählt oder man kommt über die Liste rein. Und natürlich sind alle total froh, wenn sie direkt gewählt werden. Das ist eine wirkliche Auszeichnung, wenn man das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger von vor Ort hat. Aber es ist nicht so, dass die Abgeordneten, ich sage jetzt mal, weniger wert sind, wenn sie über den anderen Weg ins Parlament hineinkommen. Es ist eher wirklich die Frage, wie agiert man dann im Parlament? Welche Rolle findet man da für sich? Da kann man eben auch unterschiedliche Rollen sozusagen wahrnehmen. Es gibt Fachpolitiker, die total tief in Themen drin sind. Es gibt Leute, die eher sozusagen Allrounder sind, alle Themen ein bisschen bespielen und in nur wenigen, also wenige Vertiefungen haben. Und es gibt die vor allen Dingen die Stimme des Wahlkreises sind und alle Themen des Wahlkreises sozusagen ganz intensiv bearbeiten. Und die meisten sind so eine Mischung aus diesen dreien. Und da ist eher so die Frage, wie man im Parlament dann arbeitet und welche Rolle man da für sich findet.
Kannst du sagen, wann wusstest du, dass du diesen Job kannst? Also, dass es das Richtige ist oder dass du das Gefühl hattest, ich fühle mich da sicher, souverän darin? Und das passt wirklich.
Das finde ich jetzt wirklich eine schwierige Frage, Jana. Ich weiß es gar nicht so genau, wann das so klar war, dass das was für mich ist, was ich kann. Meine Eltern behaupten, das sei mit 16 gewesen, weil ich hätte alle schon immer sozusagen versucht, in die Ecke zu argumentieren. Für mich war das aber gar nicht so. Dass ich da an der richtigen Stelle bin und dass das auch eine längerfristig eine Berufsperspektive ist, das ist mir so aus der Rückschau klar geworden, dass sich das so entwickelt hat. Aber als ich selber in dieser Phase war, ehrlich gesagt, ich habe mir da gar nicht so viele Gedanken gemacht. Es war so viel auf einmal, es waren so viele Dinge, die parallel laufen müssten, dass ich erstmal nur versucht habe, das irgendwie hinzukriegen.
Ja, verständlich. Ja, du hast auch mal gesagt, Politik, das lässt sich nicht so planen.
Anders als berufliche Karrieren. Also ja. Wenn man in einem normalen Beruf ist, dann weiß man ja vielleicht, da kann man sich spezialisieren oder da kann so ein Weg sein. Das ist in der Politik deutlich schwieriger, weil ja alle 4 oder 5 Jahre, je nachdem auf welcher Ebene man ist, einfach wieder Wahlen anstehen und dann wird wieder alles durcheinander gewirbelt. Also da ist nicht so eine, oder es ist deutlich schwieriger, so eine längerfristige Planung zu haben, weil das kann einfach bei der nächsten Wahl auch wieder vorbei sein. Ne?
Ja, ich erinnere mich gerade jetzt am Anfang unseres Gesprächs, wie du erzählt hast, dass deine Mutter dich da ermutigt hat, nach deiner Neigung zu studieren, auch ohne dass schon klar war, auf welches Berufsbild läuft es hinaus. Und ich habe jetzt so den Eindruck, dass diese innere Sicherheit oder das Vertrauen, es geht schon weiter, es kommt schon was danach, dass dir das vielleicht dadurch irgendwie familiär auch schon ein bisschen gegeben ist. Und du jetzt immer wieder diese Erfahrung gemacht hast, ja jetzt schon über viele Jahre, dass auch was danach kommt.
Ja, genau, dass man irgendwie, also mit den Erfahrungen, die man dann ja auch in dem beruflichen Zusammenhang sammelt, dass diese Erfahrungen auch zählen. Ne? Also das war mir früher, habe ich mir das nicht so klar gemacht, dass wenn man 10 Jahre Berufserfahrung hat, dass das ja auch was ist, was einen sicherer macht im Umgang mit den vielen Krisen, die da sind. Also weil in jedem Job, egal was man macht, passieren Sachen, die nicht geplant sind, muss man sich auf neue Dinge einrichten. Und je häufiger man solche Krisen sozusagen mitgekriegt hat, desto sicherer weiß man ja auch, wie man da durchkommt und was einen in Phasen des Drucks oder der Schwierigkeit sozusagen wieder entlastet und was einem hilft, damit solchen Situationen klarzukommen. Und solche Erfahrungen zählen dann eben auch im Berufsleben. Ja? Die spiegeln sich im Lebenslauf, die sind aber auch interessant für Leute, die einstellen. Ich habe ja dann auch selber Leute einstellen dürfen und gerade die so eine Leben haben, wo man so sieht, die haben ein bisschen Erfahrung gesammelt, die fand ich eigentlich immer auch die spannenderen.
Was denkst du, was sind es aus deiner Sicht für Erfahrungen, die da hilfreich sind? Also die vielleicht jenseits von dem Studium als solchem oder der Ausbildung liegen, weil man braucht ja im Job viele Dinge, die im Studium einem keiner erzählt.
Ja, das stimmt.
Was würdest du sagen, worauf kommt es besonders an, also jenseits von dieser fachlichen Ausbildung?
Naja, ich würde sagen, eine gewisse Resilienz, also eine Krisenfestigkeit, auch in Situationen, wo es hoch hergeht, wo es vielleicht mal, also alles nicht so in glatten Bahnen läuft, wo es wo größeres Durcheinander ist, da das zu sortieren, wieder bei sich zu bleiben, zu sagen so, was ist hier meine Rolle, was kann ich hier voranbringen? Also dieses, seine eigenen Stärken zu kennen und damit dann auch immer wieder in die Prozesse hineinzugehen. Ich glaube, das ist in jedem Job hilfreich. Also so eine gewisse, also ich finde dieses Bild eigentlich ganz schön. Man ist in so einer Schale und man bewegt sich normalerweise immer so in der Mitte hin und her. Aber wenn es dann mal ausschlägt, dann auch wieder zu wissen, wie komme ich wieder zurück, wie kann ich wieder in meine Stärken da ausspielen. Also diese Resilienz finde ich eigentlich einen ganz guten Begriff dafür. Die zu entwickeln, das fand ich so für das berufliche Leben enorm wichtig.
Ja, das ist in Übereinstimmung so mit diesen Personaler-Magazinen, ja, die sagen, oh, das ist für die Zukunft so die gefragteste Eigenschaft. Und ich glaube, man muss sich teilweise halt überlegen, an welchen Stellen habe ich diese Eigenschaft schon gezeigt, also gerade wenn es um Bewerbungen geht, um das einfach auch deutlich zu machen über die eigene Erfahrung. Und das kann auch eine sein, jenseits von Studium oder Job. Vielleicht hat man die im Ehrenamt gemacht oder in einer anderen Lebenssituation und kann das irgendwie deutlich machen. Ich habe noch eine Frage so zu diesem Thema soziale Herkunft. Der AkademikerInnenanteil in den Parlamenten, der ist ja schon sehr hoch, also bei über 80% meistens. Und da würde mich deine Einschätzung interessieren, braucht man für diesen Job ein Studium? Ist es nötig? Ist es sinnvoll? Warum ist es so? Also, wie erlebst du das?
Nein, man braucht für das Parlament kein Studium. Also, das ist nicht der Hintergrund, den man mitbringen muss. Wir haben auch Handwerker, wir haben auch Leute, die aus der Pflege kommen, also völlig andere Hintergründe mitbringen. Was man mitbringen muss, ist, man darf keine Angst haben zu lesen, weil vieles der Materialien, die da kommen, muss man einfach lesen, muss Informationen aufnehmen, muss sich damit auseinandersetzen und man muss mit anderen darüber sprechen können, weil der Austausch läuft nun mal über Diskussionen, über Argumentationen. Das ist so der wesentliche Teil, den so ein Parlamentsbetrieb ausmacht. Und man muss in der Lage sein, dann auch Dinge zu organisieren. Also wenn man was durchbringen will im Parlament, dann muss man mit anderen auch reden, dann muss man sich Mitstreiterinnen und Mitstreiter suchen. Das schafft man nie alleine. Also man darf kein Einzelkämpfer, Einzelkämpferin da sein. Und dafür braucht man aber kein Studium. Sind aber wirklich viele, die ein Studium mitbringen. Und die Erfahrungen aus so einer Berufstätigkeit eben, die einen akademischen Hintergrund hat, auch mit ins Parlament geben. Das ist sicherlich dieses auch so viel mit Texten, mit Erfassen von Informationen zu tun zu haben.
Ja, weil es ist ja auch so, dass es manchmal auch kritisiert wird, dass wir da zu viele AkademikerInnen haben und dann so die nicht akademischen Lebenswelten und Erfahrungen irgendwie fehlen. Was denkst du dazu? Bräuchten wir das mehr?
Ja, ich glaube, dass so ein Parlament schon die Bevölkerung auch vertreten muss und dass wir alle da drin haben müssen, die eben repräsentativ für die Bevölkerung sind. Es ist nur gar nicht so einfach, heute Leute zu finden, die für sowas kandidieren, weil das fängt immer an mit Ehrenamt. Und ich sehe das hier auf der kommunalen Ebene, gerade in den ländlicheren Bereichen ist es heute schon schwer, Leute zu finden, die zum Beispiel ein Ratsmandat übernehmen wollen. Das ist aber oft der Einstieg in so eine politische Karriere sozusagen, dass man mal im Rat war, dass man irgendwo ehrenamtlich gearbeitet hat und daraus eben Erfahrungen mitbringt. Und wenn nicht mehr so viele Leute bereit sind, sowas zu machen, dann wird das immer schwieriger, auch Leute zu finden, die für den Landtag kandidieren können oder dann für den Bundestag oder für ein Europaparlament. Also die Basis ist schon immer dieses erstmal ehrenamtliche Engagement. Und dafür für zu werben, das mache ich jetzt, das ist immer ein Teil meines Jobs, auch dafür zu werben, dass Leute sich mehr engagieren, dass sie Verantwortung zu übernehmen. Das jetzt bei mir, ich kann das ganz gut tun, weil ich als Entwicklungsministerin natürlich viel in der Welt rumkomme und sehe, wie das ist, wenn man nicht in einer Demokratie lebt. Wir sind das ja alle so gewöhnt, wir dürfen alle unsere Meinung sagen, das ist hier ganz selbstverständlich. Aber ich erlebe jetzt eben viele Länder, in denen das überhaupt nicht selbstverständlich ist, in denen man nicht frei leben kann. Und deswegen dieses Demokratie braucht Demokraten, das hat sich mir wirklich jetzt nochmal so richtig, ist mir so richtig vor Augen gefühlt, warum das so zentral wichtig ist, sich da zu engagieren. Mhm.
Und du hast dich ja schon sehr früh der SPD angeschlossen und die SPD hat ja so eine Tradition als Arbeiterpartei. Das ist so, dass das manchmal ganz interessant ist, weil wir von arbeiterkind.de, wir dann manchmal Leute annehmen, auch weil unser Logo ein bisschen rot hat, dass wir irgendwie so ein SPD-Projekt sind, was wir ja einfach nicht sind, sondern wir sind überparteilich unterwegs. Aber natürlich gibt es da inhaltlich, wie auch zu anderen Parteien, so bestimmte Schnittmengen. Und hattest du selber das Gefühl bei deinem Eintritt in die SPD, dass so deine eigene soziale Herkunft dabei eine Rolle gespielt hat? Oder hattest du das Gefühl, es war für dich in der SPD von Vorteil, dass deine Eltern Arbeiterberufe oder nicht akademische Berufe hatten? Oder war es schwierig, weil halt in der Partei dann doch wieder ein bestimmter akademischer Habitus vielleicht da ist oder typisch akademische Spielregeln da sind? Also das würde mich auch noch interessieren.
Ja, also ich habe mir damals die SPD ganz bewusst ausgesucht. Ich bin als junge Frau wirklich zu allen Parteien gegangen, die es bei mir vor Ort damals gab und habe mir die angeguckt. Und bin einfach mal dahin gelaufen, habe gesagt, ich interessiere mich für sie. Wie geht denn das hier so? Habe mir Sitzungen angeguckt oder habe mit Leuten da gesprochen, weil ich das mit den Programmen zwar interessant fand, aber irgendwie einfach wissen wollte, wie ticken die denn so? Und bin dann wirklich bei der SPD hängen geblieben, weil die mich ernst genommen haben. Die haben, obwohl ich ziemlich jung war, haben die mich in Sitzungen geholt, haben mit mir diskutiert, haben gesagt, Mensch, wir hätten dich gerne dabei. Das ist ja spannend. Also wenn ich was gesagt habe, was denen nicht passte, haben die nicht angefangen, mir zu erklären, dass ich dumm bin oder irgendwas nicht weiß, sondern haben gesagt, das ist ja interessant, wie kommst du denn dazu? Ah, das ist ein gutes Argument und so. Das hat mich damals total beeindruckt. Und so bin ich bei der SPD gelandet. Habe ich 100% Übereinstimmung mit der SPD? Nee. Also ich glaube, 100% Übereinstimmung hat man nur mit Parteien, in denen man alleine ist. Also das ist dann hat man 100%. Ansonsten ist das immer auch ein Kompromiss, ein Miteinander, Dinge aushandeln. Aber das hat mir, also ich hatte nicht den Eindruck, dass so die Rolle oder dass meine Eltern oder meine Herkunft, dass da jemand nachfragt oder dass das wichtig ist. Das war jedenfalls nicht mein Eindruck.
Ja. Und auch jetzt in der Zeit, in der du ja das ja jetzt auch schon eine ganze Weile eben in der SPD aktiv bist, hast du da das Gefühl, dass das ist irgendwie hilfreich, nützlich, also so dein familiärer Hintergrund?
Ich finde, dass das nützlich ist, mein familiärer Hintergrund, weil ich kann ich kriege Sachen mit von meiner Familie, von meinem Bruder, von den Freunden, die andere nicht so mitkriegen, die aus rein akademischen Milieus bekommen. Ich kriege eben mit, wie das ist, wenn man im Schichtbetrieb arbeiten muss, was das für eine Familie bedeutet, wie schwierig das auch sein kann. Ich kriege mit, was in den Schichtgruppen bei WhatsApp, was da so verbreitet wird, welche Nachrichten da sozusagen rumgehen. Also ich habe den Eindruck, dass das für mich eher eine Bereicherung ist, weil ich einen größeren Teil der Gesellschaft mitbekomme und auch andere Beziehungen dann habe, einfach über meinen familiären Hintergrund.
Ja, das ist so, ich glaube, was du da beschreibst, das ist diese Fähigkeit, dass wir als ErstakademikerInnen, dass wir da manchmal vielleicht das Gefühl haben, nirgends richtig dazu zu gehören und zwischen den Welten zu sein und das andererseits aber auch einfach eine Bereicherung im eigenen Leben sein kann, in mehreren Welten unterwegs zu sein und mit mehreren Welten Berührungspunkte zu haben.
Ja, ich fand das sehr gut, der Aladin Al-Mafalani, der ist inzwischen Wissenschaftler, Professor, mit dem habe ich aber mal eine Zeit lang zusammen studiert. Und der hat das mal beschrieben als dolmetschen können, also mehrere Sprachen können. Und ich finde, das ist eine sehr gute Beschreibung. Man spricht im akademischen Milieu einfach anders als in anderen Milieus. Und das beides zu können und vielleicht auch nochmal dolmetschen zu können zwischen denjenigen, die sich kaum noch verständlich machen können, zu Menschen, die ganz normal hier die Leistungsträger einer Gesellschaft sind, die hier den Laden am Laufen halten. Das ist, glaube ich, ein Vorteil, den man hat, wenn man einen anderen familiären Hintergrund mitbringt als einen akademischen.
Mhm. Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Ja, wir sind schon ziemlich am Schluss von der Zeit.
Die Zeit rennt,
genau. Deswegen, ich würde zum Abschluss gerne dich noch fragen nach, wenn es nicht schon schon gerade gesprochen wurde, nach Tipps oder was du anderen raten würdest, die vielleicht auch überlegen, so in eine politische Richtung zu gehen, die gerade studieren oder da so vielleicht schon auch parteipolitisch engagiert sind und das für sich weiter in Erwägung ziehen. Mhm. Was würdest du denen weitergeben?
Also ich finde erstmal für die studieren, finde ich einen der wichtigsten Tipps, sich wirklich zusammenzuschließen, das nicht alleine zu tun. Man muss keine Einzelkämpferin sein, sondern man kann wirklich mit anderen zusammen sich auch neue wissenschaftliche Themen erschließen, sich Hochschule, Wissenschaft für sich sozusagen erschließen. Das finde ich erstmal einen ganz wichtigen Punkt. Und für die Politik, daraus einen Beruf zu machen, ist nicht einfach und nicht planbar. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, sich politisch zu engagieren, sich für das Gemeinwesen zu engagieren, weil das macht uns aus hier als Demokratie. Wir leben davon, dass Leute sich engagieren, dass sie mit Verantwortung für ihre Mitmenschen auch übernehmen. Und wenn daraus dann mehr werden kann, also wenn man sich für ein Ratsmandat interessiert oder für ein Abgeordnetenmandat, dann da wirklich die Netzwerke zu suchen, sich mit Leuten zusammenzutun, das auch nicht alleine zu versuchen. Es reicht nicht, wenn man selber davon überzeugt ist. Man muss andere davon überzeugen. Und dafür muss man eben mit anderen auch zusammenarbeiten, Netzwerke aufbauen. Und das ist nicht nur für die Politik wichtig. Da ist es ganz besonders wichtig. Ich glaube, dass das insgesamt wichtig ist, um im beruflichen Leben weiterzukommen. Dass man über Beziehungen, über Netzwerke, über Kontakte verfügt. Die mit dem akademischen Hintergrund kriegen da was mit von ihren Familien. Und die, die diesen akademischen Hintergrund nicht haben, die müssen sich das selbst erarbeiten.
Mhm. Und eine Möglichkeit zum Beispiel ist natürlich, bei arbeiterkind.de die Community zu nutzen.
Auf jeden Fall.
Da wird man auf jeden Fall Gleichgesinnte finden und andere Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen. Ist auf jeden Fall ein guter Startpunkt, neben den vielen anderen Möglichkeiten, wie im Studium, in der Fachschaft, im Verein, über auch berufliche Netzwerke, die es einfach noch so gibt.
Ja.
Ja, Svenja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch. Das waren jetzt wirklich sehr interessante Einblicke und wie du gemerkt hast, ich habe mich an einigen Stellen ja sehr verbunden gefühlt mit meinem eigenen Weg. Mit einem ähnlichen Studium, aber dass da noch mehr dabei rauskommt, das wusste ich im Voraus noch nicht. Ja, danke, dass du bei uns zu Gast warst.
Jana, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch fürs Hochdeutsch für mich sozusagen sprechen. Vielen, vielen Dank.
Ich habe mir Mühe gegeben.
Ja, hat absolut 100% funktioniert. Deswegen vielen, vielen Dank und ich freue mich auf mehr. Und der Werbung für Arbeiterkind, der kann ich mich einfach nur anschließen. Das ist wirklich ein tolles Netzwerk und eins, was einem echt weiterhilft.